Okay, dann geht es jetzt nach einer kurzen Umbaupause weiter mit dem nächsten Vortrag. Herr Eisentraut, Sie haben das Wort.
Ja, danke. Hallo. Ja, ich bin Peter Eisentraut, zum weiß nicht wie vielen Mal hier in Chemnitz. Ich komme ursprünglich aus Dresden, aber wohne jetzt in Finnland, aus Gründen, die ich gerne mal privat erklären kann. Ja, ich bin tätig im Debian-Projekt und auch im Postgres-Projekt, wobei das jetzt hier damit nicht viel zu tun hat. Freie Software in der Wolke. Wolke ist natürlich jetzt hier so meine Eindeutschung von Cloud. Ja. Das scheint interessant zu sein. Es gab gestern schon einen Vortrag, der hieß Freie Software in der Cloud, glaube ich. Von Elmar, ist der Elmar Gese hier? Nein. Und es gab heute Nachmittag auch einen Vortrag über die AGPL. Das hängt ja alles ein bisschen zusammen. Also das scheint zumindest die Veranstalter hier zu interessieren. So, freie Software in der Wolke. Was ist freie Software? Das ist die Free Software Definition von der Free Software Foundation. Die ist ja schon, stammt glaube ich schon aus den 80ern. Das ist so die Basis von diesen ganzen, was danach gefolgt, ja, die Open Source Definition und die Debian Free Software Guidelines und ähnliche Policies und andere Distributionen und so. Das ist einfach nochmal so zur Erinnerung, kann man ja nochmal kurz drüber nachdenken. Das ist eigentlich das, womit wir alle arbeiten. Ja. Das wurde dann noch ein bisschen umformuliert und da gibt es so Streitpunkte, aber ich denke, das ist soweit klar. So, was ist eine Wolke? Das ist eine Wolke. Ja, nee, also das ist so eine total scheiße zu übersetzende Definition von Cloud, die ich mir mal ausgedacht habe. Ja, also was steht da jetzt drin? Provisioning of Services, also irgendwie werden da Dienste zur Verfügung gestellt, die gehostet sind auf Shared Resources, also das hat dann zu tun mit Virtualisierung und so. Ja, also weil Dienste auf einem Rechner hosten, das können wir ja schon immer, aber jetzt kommt das dann mit Virtualisierung und man weiß nicht genau, wo es dann wirklich ist. Ja. Wenn man jetzt bei Amazon sich irgendwie so eine virtuelle Maschine bestellt, dann weiß man, die ist in Europa oder Nordamerika, aber selbst Amazon weiß eigentlich nicht, wo die wirklich ist. So, das ist also freie Software in der Wolke. So, jetzt erstmal die gute Nachricht. Also freie Software gibt es ja jetzt seit 20, 25 Jahren und Gandhi war es wohl, glaube ich, der mal gesagt hat, erst ignorieren sie einen, dann lachen sie über einen, dann bekämpfen sie einen und dann gewinnt man. Das habt ihr vielleicht sicher schon mal gelesen. Das, ich denke, wenn man sich jetzt so erinnert, das war wirklich so. Ja, erst gab es das nicht und dann haben sie so ein bisschen drüber gekichert, dann gab es ja auch sehr viele so Bekämpfen im Sinne von Gerichtsverfahren und solche Sachen. Und ich denke, mittlerweile kann man sagen, die freie Software hat definitiv gewonnen. Ja. Also freie Software in Form jetzt von Linux und BSD, auch weil man das zusammenrechnet, auf jeden Fall. Serverbetriebssystem Nummer 1 weltweit, gar keine Frage. Ja. Und auch diese ganze Cloud-Geschichte würde ohne Linux gar nicht funktionieren. Ja. Also es gibt kaum Cloud-Provider, die, glaube ich, Windows oder macOS einsetzen oder so. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Supercomputer-Betriebssystem Nummer 1, auch diese ganzen Cluster, die Wetter berechnen und solche Sachen, das ist auch mittlerweile alles größtenteils auf Linux. Also das ist auch gar nicht mehr vorstellbar ohne Hersteller, die das früher spezialisiert betrieben haben, die gibt es gar nicht mehr. Embedded-Betriebssystem Nummer 1 auf jeden Fall auch. Linux funktioniert auf mehr CPU-Architekturen, klein bis groß und alles, was jetzt demnächst neu rauskommt oder auch schon dabei, alles, was so kleine Kistchen sind, die jetzt den Fernseher bedienen oder was weiß ich, läuft alles auf Linux. Leider nicht mehr auf NetBSD, die haben so ein bisschen verloren mittlerweile, aber also da auch auf jeden Fall gewonnen. Desktop ist noch nicht so raus, sage ich mal, da komme ich später nochmal drauf zurück, also das ist ja seit 10, 15 Jahren so die große Frage, wann kommt Linux auf den Desktop? Ja, also komme ich nochmal drauf zurück. Aber ich denke, man kann es schon benutzen, ja, ist klar. Und demnächst auch Linux bestimmt, Handy-Betriebssystem, wenn nicht jetzt Nummer 1, das wird man sich mit Apple vielleicht langfristig noch drüber streiten, aber Nummer 1 oder 2, ja, ist gut, Handy ist jetzt vielleicht auch embedded, aber auf jeden Fall kann man sagen, die freie Software ist überall angekommen, außer jetzt im Desktop-Bereich, ist noch nicht ganz klar. So, das ist die gute Nachricht. schlechte Nachricht ist die Cloud halt. Ne? Also es gibt jetzt ein neues Schlachtfeld, möchte ich es gut gerne mal nennen. Wir haben ja, das Feindbild Nummer 1 war ja jetzt in 20 Jahre Microsoft. Ja. Es gibt natürlich viele Hersteller von proprietären Systemen und so, aber das große Feindbild war ja immer Microsoft. Ja. Und so viele Motivationen kamen ja auch daher. Ja. Wir wollten alles ersetzen, was Microsoft hatte. Ja. Also Betriebssystem, Office, Exchange ist noch nicht ganz gelöst. Und was noch alles so kam. Ja, das war immer, darum ging es jetzt. So, mittlerweile ist das fast geklärt, sage ich mal. Aber ich denke mal, das Neue, bin ich das jetzt hier? Oder? Okay. Ich denke mal, das neue Schlachtfeld hat noch keinen Namen, aber ich würde mal jetzt einfach in den Raum werfen, Google. Ja? Man weiß es noch nicht. Und Google ist ja jetzt auch nicht bekannt, sage ich mal, als Feind von Open Source in dem Sinne, weil die machen ja auch sehr viel, aber man weiß da nicht so richtig, was die machen. Aber ich denke mal, das ist so ein Aushängeschild. Wir kommen gleich noch drauf zurück, was das damit zu tun hat. Ja. Mal drüber nachdenken. Ja. Also vielleicht nicht mehr immer so Microsoft denken, das ist mittlerweile ein bisschen geklärt, meiner Meinung nach, aber es gibt jetzt, sage ich mal, ein neues Schlachtfeld. Der Linux-Desktop. Das ist der Linux-Desktop der Zukunft. Ja. Oder so ähnlich. Ne? Aber das könnte er sein. Und wer das jetzt vielleicht nicht erkennt, so ein bisschen schief guckt, Bild vielleicht auch ein bisschen unscharf dahinter, das ist Google Chrome OS. Ja. Hat man vielleicht mal irgendwie gesehen, gehört von, das ist noch nicht ganz raus, aber man kann da auch schon Betas und so angucken. Und das, das ist Linux, das ist Open Source. Und wenn ich dadurch die Free Software Definition oder ähnliche Verfahren durchgehe, dann, ja, das ist alles frei, ich habe den Quellcode und toll. So, aber wenn ihr jetzt mal genau guckt, das Einzige, was da eigentlich Betriebssystem ist oder freie Software, ist eigentlich der schwarze Rahmen außenrum. Weil alles, was da drin ist, das ist ja gar nicht lokal installiert, ja. Und das ist das vollständige Betriebssystem, also da ist jetzt nicht noch irgendwo versteckt eine Shell oder ein Emacs oder so, das ist, was die ausliefern dann. So, und ihr könnt das jetzt vielleicht nicht so richtig lesen, was das jetzt tatsächlich für Applikation ist, deswegen lese ich es einfach mal vor. Das ist Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, Google Calendar, Google Reader, Google Docs, YouTube, Picasa Web, also die Bild. Und dann kommen da so ein paar Social Networks, die man nicht so gut kennt. Dann Notepad, das ist lokal. Contacts, To-Do-Liste, Kalender, das greift auch wieder in Google Kalender, Books, Facebook, Twitter und das ist ja alles, das sind alles Webanwendungen. Ja, also im Prinzip, wenn man da draufklickt, da kriegt man den Browser, den kennt man ja auch, Google Chrome oder Chromium. Und das war's, das ist deren Desktop. So, und da kann man jetzt denken, ja, das ist ja total, wer will denn sowas benutzen? Ja, aber wenn man mal so es schon mal probiert hat oder mal es probieren will, man kann ja mal Verwandten, die jetzt nicht so technisch begabt sind, setzen wir mal so einen Linux-Desktop vor und gucken mal, was die da tatsächlich benutzen. Ich habe das zu Hause bei mir auch gemacht. Und die sind das gegeben, hier einloggen und so, und dann geht's los, ohne Fragen. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich habe jetzt da LXDE zum Beispiel drauf gehabt, das ist jetzt vielleicht nicht wahnsinnig intuitiv, ne? Aber das Einzige, was die eigentlich benutzen, ist Firefox und OpenOffice. Das finden die, ja. Wenn ich auf Office klicke, kriege ich Office. Wenn ich auf Firefox klicke, kriege ich es dann. Und alles andere, was die dann eigentlich machen, ist sowas, ja. Und das kann man jetzt, diese Google Desktop-Geschichte ist ja noch nicht so wirklich jetzt ausgerollt, aber das wird durchaus so passieren. Und wie gesagt, das Einzige, was hier lokal installiert ist, ist diese Tabs oben und der schwarze Rahmen drumherum, ja. So, also warum ist das jetzt ein Problem so? Also das erste Problem, was vielleicht noch lösbar ist, ist, dass die ganze Software, die hinter diesen Diensten läuft, Gmail, Twitter und so, die ist ja erstmal überhaupt nicht frei. Im Sinne von, was ich vorhin gemeint habe. Das könnte man jetzt noch lösen, indem sich da einer hinsetzt, schreibt E-Mail-Client, Web-E-Mail. Das könnte man noch lösen so. Das Hosting ist auch nicht frei. Was das bedeutet, ist ein bisschen unklar, da komme ich nochmal drauf zurück, aber ich kann ja jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich möchte gerne mal gucken, wie das wirklich läuft, ich möchte mal gerne den Quellcode haben von dem, was da läuft oder wie ist denn das konfiguriert und wenn da irgendwie ich einen Bug finde, dann kann ich da einfach mich einloggen, mal gucken und denen dann was hinschicken. Das ist, man hat da also nicht so wirklich dieses Community-Gefühl auch dabei. Ja. Datenkontrolle, denke ich, das haben alle schon mal irgendwie Zeitungen ja, mittlerweile auch gelesen. Das ist ein ganz großes Problem. Das liegt alles auf einem Server und die haben natürlich Datenschutzrichtlinien, die erstmal mit deutschem Recht sicher gar nichts zu tun haben und dann auch immer mal geändert werden. So bei Facebook ist das ja sehr beliebt und man kann da zustimmen und nicht und so, man kann machen, was man will, aber letztlich hat man verloren, ja. So, und wie gesagt, es gibt auch gar nicht dieses Open-Source-Community-Gefühl, ja, also es gibt ja diese freie Software, Open-Source, zwei Seiten einer Medaille vielleicht, aber im Sinne von Open-Source, im Sinne von vielleicht Software-Engineering-Vorgänge, ja, dass man sagt, ich habe den Quellcode, ich kann Bugs selber fixen, ich kann mich mit anderen austauschen über wie man die Software verbessern kann und diese ganzen Geschichten, die hat man ja da auch gar nicht, ja. Und selbst wenn man jetzt die Server-Software frei hätte, hat man da auch keine Chance, weil die liegt irgendwo und man kommt da ja gar nicht ran. Ja. Das greift alles so ein bisschen ineinander. Ja, und dann, das ist natürlich dann ein Problem, weil dann diese ganzen Freiheiten und auch Bequemlichkeiten und so, die wir uns in den letzten 20 Jahren mal erarbeitet haben, die sind ja dann futsch von heute auf morgen. Ja. Einige sagen, es ist eine Fehlentwicklung. Ich habe dann später auch noch einen Link. Ich habe vor ein paar Wochen kam Eben Moglen, den kennt man vielleicht, der ist der Anwalt von der Free Software Foundation und auch so ein bisschen bekannt in diesem Bereich. Hat auch einen Vortrag so im Prinzip ein ähnlichen Thema oder gleichen Thema gehalten und er hat im Prinzip gemeint, ja, dass das Ganze ist eigentlich eine Fehlentwicklung. Das Internet war ursprünglich Peer-to-Peer. Und jetzt wird es alles zentralisiert und die Anwender haben verloren. Die Einschätzung, also aus technischer Sicht ist eigentlich richtig, wenn man sich jetzt mal in die 80er Jahre zurückdenkt, die Protokolle damals waren UUCP, SMTP, selbst das Web ursprünglich war ja, jeder hatte einen Webserver mit seinen eigenen Forschungsergebnissen so und dann konnte man bei den anderen gucken, was das war ja eigentlich so zum Austausch von Forschungsergebnissen gedacht. Ja, und mittlerweile sind im Prinzip wir die Anwender zu Hause, die gar nichts haben. Und auch noch eine Firewall drumherum, dass wir selbst aus Versehen nichts haben. Ja? Und alles liegt auf irgendwelchen Servern. Und das ist so, als könnte man sagen, jetzt aus technischer Sicht im Sinne des ursprünglichen Internets, ist es eine Fehlentwicklung. Richard Stallman hat so im Prinzip gemeint, dass das Dummheit ist oder im Prinzip Marketing-Hype und so. Aber das halte ich für gefährlich, ja? Wenn da die führenden Köpfe der freien Softwarebewegung sagen, das ist, sag ich mal, Quatsch. Und da sollten wir nicht mitmachen. Das ist ja zwar schön, aber das hilft ja den Endanwendern nicht, weil Google macht ja diese Geschichte mit dem Desktop einerseits natürlich, weil sie Daten sammeln wollen, das ist ihr Geschäft und Geld verdienen wollen mit Werbung und so weiter. Aber andererseits machen sie es ja auch, weil die Anwender das so wollen, mehr oder weniger. Ja. Also Webmail und so benutzen ja viele, das ist einfach super bequem. Ja. Und auch Facebook benutzen Leute, weil das man kann ja kein Facebook lokal installieren und dann sich Messages schicken. Also das ist ja auch nicht Quatsch. Also das Zentralisierung ist ja auch so ein bisschen das, was die Anwender wollen, dass sie die anderen Anwender da auch finden und dass man auch Dokumente austauschen kann und diese ganzen Geschichten. Ja. Wenn man sich dem einfach jetzt versperrt und sagt, nee, das machen wir nicht mit. Es gibt natürlich da vielleicht technische Möglichkeiten, wie man das dem vielleicht ausweichen kann, aber einfach dem sich versperren, das halte ich für gefährlich. Deswegen würde ich da jetzt eigentlich mal ein paar Vorschläge machen, wie man dem bisschen offensiver begegnen kann. Ja. Also, ja, das erste Problem, das, wie gesagt, das ist vielleicht noch lösbar mit, also zumindest der Lösungsweg ist klar, ja, wir brauchen einfach mehr Server-Software, die frei ist und die entsprechenden etablierten Produkte ersetzt. Es gibt schon ein paar gute Beispiele, die da anzeigen, in welche Richtung das gehen könnte, also zum Beispiel Identica, war ja auch im vorigen Vortrag gerade zu sehen am Ende, das ist ja der freie Twitter-Ersatz. OpenStreetMap ist auch bekannt, die haben auch draußen Stand, ja, ist auch freie Software und so Community und so, ist alles so ein bisschen dabei. Das OnCloud, das ist so eine Geschichte, die von KDE-Projekt gerade angeschoben wird. Ist noch eher ein Konzept, noch nicht richtig ein Produkt. So, das sind so ein paar Inspirationen, die auch relativ gut funktionieren, kann man sagen. Aber das sind natürlich nur ganz wenige. Wir hatten jetzt auf dem Google Desktop waren 20 Icons oder so ungefähr und das sind jetzt vielleicht zwei davon. Oder vielleicht finden wir noch ein paar andere und dann haben wir vier. Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge große Sachen. Ich hatte erwähnt, Webmail gibt es zwar irgendwie schon, Squirrel Mail ist zum Beispiel bekannt, dass das geht, aber das ist ja bei Weitem nicht so nett wie Gmail oder auch Hotmail oder was es dann alles gibt. Also da müsste, ist jetzt für mich einfach zu sagen, da müsste ich mal hinsetzen, das mal schreiben. Ja. Was es auch noch nie, gar nicht gibt, auch noch nicht in Ansätzen, ist Office im Web. Ja, das ist ja, das heißt, Google hat das ja schon, Google Docs und so weiter und Microsoft plant das auch so und das kommt demnächst. Aber so als Open-Source-Geschichte-Szene gibt es da noch gar nichts. Ich glaube auch, dass man kann jetzt nicht darauf warten, dass das Open-Office-Projekt damit anfängt. Das würde ich, glaube ich, nicht. Webkalender im Sinne von jetzt wie Google-Kalender gibt es, da gibt es auch so ein paar Sachen schon, aber die sind auch jetzt nicht äquivalent zu Google-Kalender. Es gibt so Groupware-Sachen, ja, aber das ist ja nicht dasselbe wie, ich lege meinen Kalender einfach im Netz ab, ohne dass ich jetzt Groupware oder was drumherum habe oder ohne dass ich das jetzt an eine Firma gebunden habe oder so. Da brauchst du auch noch was und es gibt noch viel mehr, was da, auch die ganzen Spiele und so, da gibt es einige Spiele, aber auch die sind auch nicht frei und im Prinzip das ganze Raster, wenn man mal irgendwie sich KDE Gnome voll installiert, kann man das ganze Raster mal durchgehen im Menü, das sind ja 40, 50, 100 Sachen und im Prinzip die meisten davon wollen die Leute letztlich dann im Web sehen werden mal. Und wenn sie es nicht sehen, dann benutzen sie halt die proprietären Alternativen, weil die sind ja nur ein Klick daneben und das interessiert die dann nicht, dass das frei ist oder nicht. Ja. So, und dann gibt es noch Problematik von Paketierung im Sinne von der Distribution, ja, das ist Software, Tarball und so ist ja eine tolle Sache, aber das muss dann ja noch eingepackt und irgendwie dem Benutzer nicht verfügbar gemacht werden und so. Da habe ich dann auch noch später was zu sagen. So, also da kommt, das ist alles lösbar, ja. Technisch ist das klar, wie das gehen müsste, aber da kommt eine ganze Menge Arbeit auf einen zu, ja. Wenn man da jetzt mitmachen will, kann vielleicht der eine oder andere mal überlegen, ob er da was beitragen möchte. Das waren ein paar Wochen, jetzt zwei, drei Wochen war ich in Brüssel auf der FOSDEM, wie einige andere auch, wie ich vorhin gemerkt habe. Da war ich in dem Raum von der Mozilla Foundation. Die haben da einen netten Vortrag gemacht über HTML5 und so weiter und da hat der eine führende Vertreter da gemeint, ja, das Web ist ja eigentlich total toll und das ist ja hackable, wie er genannt hat, ja, also hackbar. Und deswegen ist das eigentlich mit der Freiheit, so eigentlich ist es super bestellt, das stört uns eigentlich gar nicht. Im Prinzip, wo er darauf angespielt hat, ist ja gut, wir haben den Browser und da können wir ja letztlich das Produkt, was wir dann sehen, können wir ja verändern. Ja, es gibt da alle möglichen Sachen, wir können CSS, JavaScript verändern, dann gibt es die Google Gears und dann gibt es die Grease Monkey und diese ganzen Geschichten, also wir können dann das anpassen und so, ist schön, aber ich denke, das ist auch fehlgeleitet, weil herkömmliche Programme, die man einfach so lokal installieren, die sind ja eigentlich auch in dem Sinne hackbar. Ja. Wir können ja im Prinzip auch die Pixel, die wir auf dem Bildschirm sehen, können wir auch ändern. Ja. Wir können auch mit dem Debugger reingehen und drinnen rumwursteln und den Assembler verändern und ein neues zusammenbauen. Das ist teilweise gar nicht legal, teilweise ist es legal. Aber letztlich ist das nicht das, was man will. Ja, das nützt nicht, dass ich ein Programm habe, sage, ich kann da in dem Assembler drin rumschreiben und da ein paar Veränderungen machen. Ich will ja in einem Source Code arbeiten. Ja. Und genauso ist das eigentlich beim Web. Wenn man sich eine Webseite anguckt von so einer modernen Webanwendung, das ist nicht jetzt nur normales HTML. Ne. Da ist total wuster JavaScript drin, der komprimiert und obfuscated teilweise ist und was noch da alles reinkommt. Also insofern würde ich diese Aussage einfach mal verneinen, dass das jetzt, nur weil es jetzt im Web ist, haben wir da mehr Kontrolle drüber oder so. Das ist, glaube ich, auch ein Fehlansatz. Ja. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen wollen. Ich möchte dann schon sehen, was die Software ist, die da eigentlich dahinter läuft, mit welchen Daten die umgeht und dann noch Änderungen da eintragen möchten und nicht nur das CSS verändern möchten. Das ist ja nicht das, was man damit will. So, freies Hosting, hatte ich am Anfang gesagt. Das gibt es eigentlich gar nicht so. Also das ist so eine fixe Idee von mir. Aber das ist eigentlich, hätte ich das gerne, ja. Die Sachen, die liegen auf dem Server und ich hätte aber trotzdem gerne den Quellcode, ich möchte gerne Forks machen, ich möchte die Forks dann auch wieder deployen können. Muss man sich noch überlegen, wie das geht überhaupt, Subdomain oder eigener Server und dann brauche ich natürlich die ganzen Konfigurationsdateien, die die hatten und das Setup und muss da gucken können, wie die das da eingerichtet haben, dass ich das dann auch selber einrichten kann und dann die Nutzer das mit denselben Daten nutzen können. So, das ist ja das, was ein Fork eigentlich wäre. Ja? Wenn ich die Möglichkeit zu forken nicht habe, also Forks passieren selten, aber alle Open-Source-Projekte arbeiten eigentlich unter dieser konstanten Möglichkeit, dass jemand forken könnte. Das, dadurch werden die sozusagen ehrlich gehalten. Ja? Das, wenn ich jetzt hier Mist baue oder das in eine falsche Richtung nehme oder die Lizenz ändere oder irgendwelche Trademark-Geschichten dran rumbaue, dann ist das sofort, das hat man x-mal schon gesehen, nimmt die Community das, forkt das und dann machen sie es selber weiter. Wenn das aber auf einem Rechner liegt, irgendwo gehostet wird, wo ich nicht rankomme, weil ich nicht weiß, was da passiert und auch keine Möglichkeit habe, da die Sachen woanders hin zu kopieren, dann habe ich die Möglichkeit des Forkens nicht. Und dann fällt der ganze Prozess so ein bisschen in sich zusammen. Und dann, was bei Hosting vielleicht auch schwierig werden würde, ist, dass man ja möchte, dass so viele möglich mitmachen. Ja, man kann jetzt nicht jedem irgendwie SSH-Zugriff geben und der dann auf dem Server administrieren und machen kann. Muss man sich auch überlegen, wie das gehen kann. Ich, wie gesagt, da ist es relativ schwierig. Da gibt es zurzeit nur so ein paar Ideen. Ein so ein Ansatz, der schon sehr alt ist, ist hostsharing.net, das ist ein ISP letztlich, der so DNS, E-Mail und Webhosting anbietet, dass der auch so ein bisschen als Verein organisiert ist, wo man auch mitmachen kann und so. Das kennt man vielleicht. Das füllt jetzt bei Weitem nicht den Endzweck hier, aber das ist zumindest mal so ein Erfahrungsschatz. Weitere Informationen, das stimmt glaube ich gar nicht, muss ich nachher mal nachgucken. Ich glaube, das ist eigentlich autonomous, nicht anonymous. Also autonom, stimmt das? Also nicht anonymous, sondern autonomous mit diesem Punkt US hinten dran. Das ist so eine Mailingliste und eine Webseite und eine Gruppe von Leuten, die sich damit jetzt intensiver beschäftigen. Wer da jetzt sich ein bisschen informieren möchte, in welche Richtung das geht oder eventuell seine Meinung mit beitragen möchte, das wäre zumindest der Anlaufpunkt dafür. Also wie gesagt, das halte ich persönlich für so ein bisschen, wie gesagt, die Software kann man schreiben, das ist relativ ungeklärt, wie das funktionieren mag. Ja, Datenzugang, Datenschutz hatte ich erklärt. So, wie löse ich das? Wenn ich ein Programm auf meinem Rechner habe, ist das eigentlich relativ uninteressant, weil Datenschutz weiß ich, weil solange keiner auf meinen Rechner kommt, ist das geklärt. Datenzugang habe ich auch, weil die Daten liegen ja bei mir lokal vor. Kann die jederzeit angucken, selbst wenn die irgendein komisches Format haben. Wenn ich Open Source Software habe, habe ich ja den Quellcode und komme irgendwie an die Daten ran, selbst wenn ich mir das umschreiben muss, dass ich die so erhalte, wie ich das habe. Aber wenn ich jetzt, wenn das irgendwo liegt, bei Google oder wo, bei Twitter, dann woher weiß ich, was die mit meinen Daten machen? Die haben natürlich ihre Datenschutzrichtlinien und so, aber denen muss man ja nicht glauben, hatte ich am Anfang erzählt. Ja, wie geht das, wie komme ich da ran? Kann ich da mal ein Audit machen, mal gucken, was da läuft, mal die Logs angucken? Wahrscheinlich nicht, ne? Schwierig, weil die Logs enthalten ja auch dann die Sachen von anderen wieder. Und da muss man sich auch mal was überlegen. Was relativ gut, also es sind ja zwei Seiten der Medaille, ja, wie mache ich Datenschutz oder überprüfe, dass der Datenschutz auch eingehalten wird. Ein zweites Problem ist, wie komme ich an die Daten ran? Wenn ich die mal halt haben möchte einfach. Das ist relativ klar, denke ich, und das machen auch viele mittlerweile, dass man einfach die Daten, die für den Benutzer angefallen sind, seien es jetzt die Identica-Messages oder was man die OpenStreetMap-Daten und so weiter, die kann man sich dann ja runterladen in irgendeinem relativ normalen Format. In der GPL gibt es da diese Phrase, wenn man GPL sagt ja unter bestimmten Umständen, wenn ich dir eine Binary gebe, muss ich dir den Quellcode auch mit dazugeben und dann gibst du diese schöne Phrase Preferred Form for Modification. Also ich kann dir den Quellcode nicht irgendwie verhunzelt geben, sondern in der Form, in der ein normaler Entwickler die benutzen würde oder ändern würde. Und ich denke, so ein ähnliches Verfahren könnte man hier durchaus auch anwenden und das könnte man dann vielleicht weiterspinnen und auch in bestimmte Lizenzen mal in der Zukunft einbauen. Dass man einfach, wenn ich so einen Dienst einrichte, dann verpflichte ich mich oder jemand anders verpflichtet mich, je nachdem, wie man das macht, dass ich den Anwendern die für sie relevanten Daten zur Verfügung stelle über Download und die müssen dann in einer bestimmten Form sein, dass die Anwender damit was machen können. Das ist, denke ich, lösbar und wird auch schon, sage ich mal, auf freiwilliger Basis weithin praktiziert. Aber die Datenschutzseite ist ja viel schwieriger und da braucht man sicher auch noch andere technische Ansätze. So, Lizenzierung, muss man auch mal neu drüber nachdenken. Dadurch, dass ja gar keine Software mehr verteilt wird, außer jetzt, wie gesagt, den Desktop-Rahmen um die Icons, aber es wird ja eigentliche Anwendungssoftware wird ja nicht mehr verteilt, also muss ich auch nichts lizenzieren, weil niemand erhält irgendwas und deswegen ist keine Lizenz notwendig, was ja einerseits für die Anwender, die jetzt mit freier Software und so nichts am Hut haben, eigentlich cool ist, weil die da ständig diese EULAs da nicht durchklicken müssen, sondern die benutzen es einfach. Ja, Frage bitte.
Wieso die Programme, die noch im Web...
Das verstehe ich jetzt leider nicht.
Die Programme, die noch im Web...
Ja.
Also, muss ja irgendwie die Schäden haben.
Also muss irgendwie die...
Das hat einen Lizenzen.
Ja, die Programme haben natürlich alle Lizenzen, ja. Aber die betreffen ja nur diejenigen, die das, die freien Softwarelizenzen, GPL und alle anderen, die sagen ja, die Benutzung des Programms ist nicht eingeschränkt, generell. Nur wenn ich dann was ändere und das jemand anders gebe, muss ich bestimmte Sachen dann in Source Code und was weiß ich und Copyright Notices und so. Aber das passiert ja in dem Fall nicht. Wenn Google irgendwelche Software bei sich installiert, die haben die vielleicht von woanders gekriegt und derjenige hat Google dann den Quellcode mitgegeben. Aber das hat der Endanwender ja nichts von. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber das Problem als Endanwender, ich habe dann eigentlich diese Copyleft-Rechte, die sogenannten, die Möglichkeiten habe ich dann daraus nicht, dass ich dann einsehe, am Anfang Free Software Definition. Ich möchte sehen, wie läuft das Programm. Ich habe die Möglichkeiten, daraus zu lernen. Ich kann das, sage ich mal, meinen Nachbarn geben und ich kann meine Änderungen weitergeben und so weiter. Und das fällt dann ja komplett weg. Ja. Und dann sind wir wieder 1984, wo das GNU-Projekt gegründet wurde. Da müssen wir wieder von vorne anfangen. Ja. So, eine Lösung, die auch schon besprochen wurde, gab es heute einen Vortrag von und auch gestern in dem genannten Vortrag wurde die ausführlich besprochen. Das ist so eine Lösung, die ein bisschen in die Richtung geht, eine neue Lizenz, relativ neue Lizenz, die GNU Afero General Public License, wie sie genau heißt, AGPL. Wie gesagt, das wurde schon besprochen, deswegen gehe ich nur kurz darauf ein. Also die AGPL ist wie die normale GNU-GPL, plus Zusatzbedingungen, die habe ich jetzt hier mal so zusammengefasst, die bedeutet im Prinzip, und das habe ich hier so hervorgehoben, wenn Benutzer remote durch ein Computernetzwerk mit dem Programm interagieren, wie es hier steht, dann muss ich denen auch den Quellcode geben. Das so. Dann das löst so Teile der Probleme schon, ja. Dass ich erstmal den Quellcode überhaupt kriege. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein freies Gmail hätte zum Beispiel, dann hat jeder die Möglichkeit, den Quellcode runterzuladen, erstmal zu gucken, was da funktioniert und sich sein eigenes draus zu bauen oder Änderungen zu machen und so weiter. Das ist dann sozusagen schon der Schritt in die richtige Richtung. Was hier noch fehlt, ist natürlich dann auch die ganzen Sachen mit Datenschutz und so. Das ist hier gar nicht adressiert und kommt vielleicht in der Zukunft noch, aber das ist hier also gar nicht. Ist also nur so, aus meiner Sicht zumindest jetzt vielleicht ein Drittel der Lösung. Es gibt da jetzt auch so ein paar Kontroversen. Also in der Vergangenheit gab es im Debian-Projekt auch mal so eine kurze Kontroverse, die mittlerweile gelöst ist, ob das jetzt wirklich noch frei ist, weil es ja die Benutzung einschränkt. Ja, ich hatte ja gerade gesagt, die Lizenzen bisher, die steht explizit drin, Benutzung ist frei, kannst machen, was du willst mit. So, jetzt steht aber jetzt drin, wenn du es benutzt, letztlich, oder wenn du das Programm einrichtest, dann muss das Programm oder irgendwo da bestimmte Sachen das Programm machen. Gut, aber das ist jetzt mittlerweile geklärt, also die Lizenz ist allgemein akzeptiert, die Free Software Foundation steht dahinter, die Open Source Initiative, diese ganzen Lizenzen sammelt, die hat es auch aufgenommen. Das Debian-Projekt ist da auch mit einverstanden. Es gibt da auch seit geraumer Zeit auch Software im Debian-Archiv, die AGPL benutzt und so. Das ist also weithin jetzt akzeptiert. Wir hatten dann gestern Abend nochmal so ein bisschen drüber gejuckt, dass das ja aber dann verschiedene praktische Probleme auch darstellt, weil wenn ich jetzt eine Web-Anwendung habe, ist das relativ klar, was man da macht. Ja, dann macht man irgendwo einen Link, dann kann man sich den Source-Code irgendwie runterladen. Das ist jetzt relativ einfach. Wenn ich jetzt aber, sagen wir mal, jetzt alle Software wäre jetzt GPL oder die meiste, was mache ich dann, wenn ich zum Beispiel einen Mail-Server habe? Wie kann der Mail-Server dem Benutzer den Quellcode anbieten? Unklar. Oder was wäre jetzt, wenn der Betriebssystem-Kernel selbst unter der AGPL stehen würde? Dann müsste der Kernel, sobald man mit dem interagiert über TCP/IP oder was, dann müsste der irgendwie dem sagen, hier, du kannst den Quellcode irgendwo runterladen. Und beliebige andere Software im Netz, die jetzt nicht gerade Web-Software ist in dem klassischen Sinne, ist relativ unklar, wie man diese Regeln einhalten sollte. Ja? Jetzt steht da auch noch explizit da, man muss da interagieren, ja, interacting. Und das nicht nur irgendwie benutzen. So, also wenn da irgendwie ein Switch dazwischen steht, oder ein Router, der AGPL-Software benutzt, der muss da nicht dann irgendwie noch Sachen machen. Aber da kann man, das ist halt so ein bisschen nicht ganz klare Sprache, die dann auch von Gerichten wohl interpretiert werden muss, langfristig. Aber das ist jetzt so, darauf läuft es hinaus und das benutzen auch verschiedene Projekte. So langsam aber sicher. So, die Rolle der Linux-Distributoren. Ja. Die Linux-Distributionen haben ja eigentlich drei Aufgaben. Einmal Distribution ist klar. Sie sorgen irgendwie dafür, dass die Anwender die Software bekommen. Und das war in den Anfangszeiten, sagen wir Anfang der 90er, eigentlich die ursprüngliche Aufgabe, weil es ja relativ schwierig war. Nicht jeder oder fast niemand hatte Internetzugang. Und die Tabelle lagen irgendwo bei irgendwelchen Instituten oder irgendwo rum und dann war die Aufgabe der Linux-Distributoren hauptsächlich, das sammeln wir irgendwie ein, packen es auf eine Diskette, CD oder was und dann verteilen wir das irgendwie oder schicken es rum oder man kann sich das dann holen. Mittlerweile ist das relativ problemlos, ja, kann ich einfach runterladen. So, die nächste Aufgabe, die dann eigentlich danach erst kam, ist, dass man die freie oder offene Software irgendwie integriert. Und das ist ja ein bisschen die Hauptaufgabe, die aktuell so die Linux-Distributionen machen, dass man das alles aneinander auch anpasst, dass man ein System hat. Ja. Die Dateien müssen an bestimmten Stellen liegen, die Konfigurationsdateien müssen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren, Upgrades müssen funktionieren und so. Das ist so die Hauptaufgabe mittlerweile. Und ja, die dritte Aufgabe, die so eigentlich nicht explizit ist, aber implizit ein bisschen dazukommt, ist, dass die Freiheiten, die über die Free Software Definition und diverse andere davon abgeleitete Regeln bestehen, das sind eigentlich die Linux-Distributoren, diejenigen, die das umsetzen müssen. Weil diejenigen sind diejenigen, die entscheiden, was der Endanwender letztlich kriegt. Ja, wenn das Debian-Projekt sagt, das liefern wir aus, dann ist das aus Endanwender-Sicht irgendwie freie Software. Wenn das Debian-Projekt es nicht ausliefert, dann, weil es aus der Sicht des Debian-Projekts nicht freie Software ist, dann kriegt der Anwender das nicht. Also das ist dann sozusagen schon die Polizei im gewissen Maße, die entscheidet, was durchgeht und was nicht durchgeht. Ja. So, das ist das, was man sozusagen im Debian-Projekt so tagsüber macht oder auch nachts. Aber jetzt, wenn wir die Software alle im Internet, in der Cloud oder wo auch immer haben, dann fällt das ja eigentlich komplett weg. Ja. Weil wir verteilen keine Software mehr, weil die liegt irgendwo. Die Anwender klicken da nur irgendwie auf den Link und dann sind sie da. Das spielt also jetzt aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal uns im Debian-Projekt oder andere äquivalente Projekte, da machen wir ja gar nichts mehr mit. Ne? Wir haben eigentlich auch gar keine Kontrolle mehr darüber, wie die Software zusammenarbeitet, wann und wie sie geupgradet wird, wo kommen die Sicherheitsupdates her und so, das fällt alles komplett weg. Und die Freiheiten, darum geht es ja hier so ein bisschen hauptsächlich, da haben wir auch nichts mehr mit zu tun, weil die, was die Anwender in ihrem Browser anklicken, dann das, na gut, da könnte man jetzt irgendwie ein Plugin reinmachen, der sagt, hier so, da, klick da nicht drauf, das ist nicht freie Software, aber das geht, glaube ich, ein bisschen zu weit. Kommt vielleicht noch, weiß nicht. Aber das fällt ja auch komplett weg. Also da, ich meine, im Extremfall, zumindest jetzt im Desktop-Bereich, Server und so, das bleibt natürlich irgendwie schon, aber im Desktop-Bereich, da macht man dann eigentlich relativ wenig, im Extremfall jetzt langfristig. Und das liegt dann in den Händen von den Herstellern, Anbietern, die irgendwo sitzen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, dass das Problem zu verneinen oder sagen, das ist Blödsinn, das halte ich dann für ein bisschen zu gefährlich, weil dann sitzen wir irgendwann da und haben keine Kontrolle mehr über nichts. Deswegen sehe ich so ein bisschen, hoffe oder möchte das selbst anschieben, so die nächste Generation von Linux-Distributionen, sage ich mal. Also die, was bisher geschah, sage ich mal, das bleibt weiter. Ja, man braucht immer noch CDs, die man zu Hause mal in den Laptop schiebt oder mit denen man einen Server installiert und so. Aber man braucht dann schon jetzt ein bisschen mehr, was den neuen Umständen gerecht wird. So. Vielleicht nicht mehr nur irgendwie immer CDs pressen oder ISO-Images runterladen, sondern vielleicht mal direkt in die Cloud installieren. Ja. Nicht CD-Image runterladen, brennen, hinlaufen, installieren, so. Das geht ja besser. Ne? Also vielleicht mal direkt Amazon EC2 Images generieren oder direkt VirtualBox Images generieren oder was da KVM und was es da noch gibt, das vielleicht mal als Endprodukt auch von so einem Linux-Release vielleicht mal sehen, ne? Als Ergänzung. Die ganze Cloud-Software, die erstmal noch geschrieben werden muss oder auch schon teilweise existiert und diese ganze Management-Software und alles, was noch dazugehört, integrieren, dass er auch gut zusammenarbeitet und bestimmte Standards einhält und so, das ist auch relativ, ist machbar, aber auch relativ schwierig, weil das so Web-Anwendung und Linux-Distribution, das verträgt sich historisch immer nicht so richtig. Da muss man sehen, alles, was so in PHP geschrieben wird, das ist sowieso immer für Linux-Distributionen ein ziemlicher Graus, das zu warten. Aber ich denke, das muss man machen, ja? Wenn man da irgendwie mitspielen will, eine Lösung anbieten, dann muss das schon irgendwie da sein. Ja? So, die ganzen Schnittstellen, die aktuell entstehen, ja? Was sind die Zugänge zu wie, was sind die APIs für die ganzen Cloud-Geschichten, die ganzen verschiedenen Anbieter. Da sitzen aktuell gerade die Leute und definieren da Cloud-Schnittstellen und so. Da müsste man auch schon ein bisschen dabei sein. Gibt es auch Bibliotheken, libvirt zum Beispiel wurde heute erwähnt, ist relativ bekannt, mit dem man so verschiedene virtuelle Lösungen steuern kann und so. Die Geschichte ist da, muss man aber mitmachen, muss man dabei bleiben. Ja? Und ich denke, letztlich wird das auch auf neue Geschäftsfelder hinauslaufen, wie die Linux-Distribution in den Anfangszeiten ja auch eigentlich, siehe Red Hat, SUSE, Geschäfte waren. Ja. Das war ja sozusagen, die haben das eingesammelt, integriert, verteilt und wurden dafür bezahlt. Mittlerweile ist das Commodity geworden, das heißt, es ist jetzt alles mehr oder weniger kostenlos, frei, offen. Aber ehe das hier losgeht, so mit diesen ganzen neuen Geschichten, denke ich auch, werden sich da erstmal welche finden, die da das als Bezahldienstleistung anbieten oder kann man sich zumindest überlegen und dann später vielleicht mal das offen machen. Also da gibt es schon mögliche neue Geschäftsfelder und Eine so eine Geschichte, die aktuell so ein bisschen in diese Richtung geht, denke ich, und auch eigentlich in gute Richtung eingeschlagen ist, ist die Ubuntu Cloud zum Beispiel. Wie gesagt, ich habe jetzt mit Ubuntu nichts zu tun, ich sehe das also auch nur als Anwender, aber das ist so, in die Richtung sollte es eigentlich gehen. Und die sind da aus meiner Sicht so ein bisschen führend dabei, kann man ruhig sagen. Das ist da oben die Website, das funktioniert im Prinzip fast so, wie ich gesagt habe. Ja, das ist alles Open Source Software auch. Kann man sich also auch selbst installieren, aber letztlich läuft das darauf hinaus. Man kann da die Amazon Cloud benutzen oder auch eine Private Cloud und dann geht man hin, ich brauche einen Rechner. Gibt da so ein paar Sachen ein, wie groß, wie klein, Access Key, klickt da und dann braucht man natürlich einen Account bei Amazon oder irgendwas, aber letztlich gibt man nur ein, was man will, klickt da und dann ist es da. So, und dann, so sollte das eigentlich ablaufen, denke ich mal, in Zukunft dann. Und die sind da eigentlich gut dabei. Wie gesagt, das ist alles Open Source Software, das kann man also auch mit nicht Ubuntu machen, aber das ist halt so deren Geschäftsidee aktuell, ja. Wie gesagt, nochmal so als Beispiel. So, Free Software Definition nochmal, ja. Also, ein bisschen, was kann man da machen? Meine Idee jetzt dazu, die nicht mit der Free Software Definition abgesprochen ist oder so, aber ich hätte da zumindest einen Zusatz gerne irgendwo für Free Software Definition, Cloud Edition, die irgendwie den Datenschutz mit beinhaltet. Muss man sich jetzt genau überlegen, wie man das formuliert und so weiter, aber dass ich zumindest, also aus meiner Sicht hätte ich gern das Recht, ja, ich hätte gern das Recht, das zu sehen, wie die Software funktioniert, aber ich hätte gern auch das Recht zu sehen, was passiert mit meinen Daten und ich hätte gern meine Daten auch daraus. So, das, denke ich, muss irgendwie in Zukunft mit einfließen in diese Geschichte, Open Source Definition und verschiedene Lizenzen, so sollte das irgendwie mal mit einfließen. Das ist relativ schwierig, weil die Rechtslagen da weltweit komplett verschieden sind, aber darauf müsste es eigentlich hinauslaufen.
Wir haben
eine Frage. Ja, ich bin noch fast durch, aber wir können die Frage gerne jetzt machen.
Genau, weil wir sind ein bisschen, wir haben zwar auch später angefangen, aber ich denke, wir sollten vielleicht dann trotzdem schon mal kurz zu den Fragen kommen vielleicht oder
ich bin, glaube ich,
waren noch schnell durch, zu
ja.
Ende.
Ja, gut, also ich bin eigentlich durch. Ne? Also ich denke mal, was kommen muss, wir brauchen mehr freie Software, die auch in der Cloud funktioniert, die den populären, proprietären Angeboten entgegnet. Das mit dem freien Hosting ist relativ schwierig, aber da arbeiten so Leute dran, da kann man gerne mit beitragen. Datenschutz, hatte ich gesagt, muss man klären, ist relativ schwierig und die neuen Lizenzen, die kommen, oder zumindest die eine, vielleicht kommen da noch mal ein paar mehr und vielleicht auch mal neu drüber nachdenken, was Linux-Distribution bedeutet. Hier sind ein paar Links. Genau, da steht so richtig, Autonomous. Eben Moglen, den Tag hatte ich gesagt, kann man sich angucken und das Eucalyptus Systems, diese Geschichte, das ist das, was hinter der Ubuntu Cloud steckt, kann man auch selber machen. So, das war's von mir. Machen wir schnell Fragen.
Genau, hier gab es schon eine erste Frage.
Ja, zuallererst einmal vielen Dank für den tollen Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde das persönlich auch ein total wichtiges Thema und möchte auch jeden im Publikum ermutigen, nochmal weiter darüber nachzudenken, sich damit zu beschäftigen und auch vielleicht Konsequenzen daraus zu ziehen. Meine Frage ist, warum ist es denn so wichtig, Anwendungen in die Cloud zu verlagern? Meiner Meinung nach hast du das ein bisschen unkritisch einfach so hingenommen. Kann man denn nicht auch seine E-Mails auf deinem eigenen Rechner lesen? Kann ich nicht auch meine Word-Dokumente auf meinem eigenen Rechner lesen? Warum muss es denn in die Cloud rein?
Kann man natürlich darüber streiten, aber es gibt jetzt solche und solche und diejenigen, die das so wollen, sind schon erhebliche Anwendungsfälle. Ne? Und ich sag mal, es ist einfach aus meiner persönlichen technischen Sicht, ist es schon eine interessante Sache, dass ich dann überall Zugang zu habe und ich kann auch nicht auf Handys und so, was ja sehr populär werden wird und schon ist, nicht alles laufen, sondern habe es dann lieber woanders laufen, wo mehr Prozessorkraft ist und so. Das ist auf jeden Fall wichtig. Die ganzen Netbooks und so spielen da auch mit rein. Das ist das, was die Leute haben wollen. Ja? Die wollen kleine Rechner haben, die nicht so teuer sind erstmal und mit denen sie aber tolle Sachen machen können, die auch ein normaler Rechner vielleicht gar nicht verarbeiten kann. Ja? Was Gmail zum Beispiel macht, die machen im Hintergrund auch Suche und so. Das kann ja nicht die Suche lokal haben und so. Technisch, man kann sich darüber streiten. Ja? Man hat ja auch den Fall gehabt, wir hatten zum Beispiel ICQ, das war ein sehr zentralisiertes System, was dieselben Probleme im Prinzip hatte. Und als Antwort darauf gab es Jabber, was das ja dezentralisiert hat und relativ gut gelöst hat. So in bestimmten Fällen geht das. Aber in anderen Fällen glaube ich, dass es nicht so einfach geht und auch nicht so gewünscht wird. Aber das ist auf jeden Fall, ja, da muss ich zustimmen, da kann man auch mal drüber nachdenken. Und das ist auch so ein bisschen die Meinung von Eben Moglen und Richard Stallman wohl, dass man das eigentlich gar nicht will. Aber ich denke, viele wollen es und da muss man dem begegnen. Aber das ist ein guter Punkt, ja.
Gut, ich würde jetzt noch zwei Fragen. Hier hätten wir noch eine. Wenn sich noch jemand meldet, komme ich dann gleich hingerannt. Doch nicht. Gut, dann möchte noch jemand. Wo? Ich sehe es gerade nicht.
Boah, ja.
Nochmal aufstehen oder melden oder? Ich sehe es gerade wirklich nicht. Hier.
Ganz kurze Frage. Einerseits auch von meiner Seite aus vielen Dank für den Vortrag. Die andere Seite, es macht nur jemand etwas, wenn er entweder einen persönlichen Bedarf hat oder meint, geben ist seliger als nehmen.
Richtig, ja.
Also du machst, denke ich auch, wie jeder andere von uns, erstmal was, weil es einem einfach nur Spaß macht. Jetzt gibt es halt Leute, die sagen, gut, es gibt die Cloud, ich will eine Alternative dazu und dann schaffen die da dran. Und dann steht es nachher jedem frei, nutze ich es oder lasse ich es bleiben.
Ja. Ja,
wie er gesagt hat, ich will meine Daten lokal haben, ich will die volle Kontrolle auf meinem Rechner, wie er hier vor mir auch seinen eigenen Rechner dabei hat und wahrscheinlich seine Daten drauf hat. Anderes Argument, wenn ich im Urlaub bin, brauche ich so Ding nicht mitschleppen, kann ich ein Kilo für irgendwas anderes verwenden. Kokain oder was weiß ich, irgendwas. Ne? Schönes, neckisches, was vielleicht mehr Spaß macht oder anderen Spaß macht. Also die Zeit wird es einfach zeigen. Ne?
Ja.
Entweder ist ein Produkt, wo ein entsprechender Bedarf danach besteht, wo dann auch Leute sich engagieren, wie bei allem, und sagen, ja, das ist gut und schön und wichtig und macht mir Spaß, dann setzen die ihre Energie da rein. Oder es war wie einer der vielen IT-Flops, wo eine Wolke hochging und sich am Himmel wie eine Stratocumulus, die du am Anfang gezeigt hast, dann entweder auflöst oder zu einem Riesengewitter wird.
Ja.
Danke.
Man muss es, ja, das ist richtig. Man muss es halt sehen. Ich erwarte jetzt auch nicht, dass jetzt alle sofort losgehen und draußen den ersten Gmail-Klon schreiben, aber man muss das halt beobachten und verfolgen und mal drüber nachdenken. Das wollte ich damit eigentlich gesagt haben. So, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Dankeschön.
Genau. Wunderbar. Wir danken nochmal recht herzlich für diesen interessanten Vortrag. Wir werden jetzt ganz, ganz schnell umbauen und dann geht's auch sofort weiter.